So, da sind wir wieder. Hallo Michi.
Servus Gerd.
Ja, oder moin moin, wie ich normalerweise sage.
Genau. Unsere vollständigen Namen sind Michael Franke.
Und Gerd Thomas.
Und wir beiden, wir sind die Vorsitzenden der FT Gern in München.
Und vom FC Internationale Berlin. Und gleichzeitig sind wir Hartplatzhelden. Und betreiben hier auch seit geraumer Zeit den Hartplatzhelden-Podcast. Michi, alles gut bei dir? Sind noch Ferien in München?
Ja, wir sind mittendrin. Also wir hatten jetzt letzte Woche diese klassische vierte Ferienwoche. Das ist immer die toteste von allen. Also da ist gar nichts los am Platz. Und außer halt im Herrenbereich, da wird schon ein bisschen gespielt. Und da waren wir auch jetzt auch erfolgreich am Donnerstag. Und deswegen bin ich heute auch so gut drauf, weil unsere erste Mannschaft gewonnen hat. Das ist doch auch wichtig.
Bei euch sind die Kinder ja jetzt auch alle auf den Feldern, ne?
Ja genau, die haben jetzt ja Ernteeinsatz alle, ja. Drum ist es eben auch so leer überall.
Ja genau, bei uns ist es ja...
Bei mancher Spielfläche, Entschuldigung, da könnte man natürlich auch dort einsammeln gehen, also so wie mancher Acker ausschaut.
Ja, richtig. Bei uns sind dieses Jahr auch ganz spät Ferien, weil die Kinder und Jugendlichen bei uns auch im Einsatz sind. Die mussten mit dafür sorgen, dass die teuerste Autobahn der Welt fertiggestellt wird. Die ist vorgestern eingeweiht worden oder vor 5 Tagen und hat Dauerstau. Irgendwas ist da schief gelaufen, als hätte ich irgendwie ahnen können. Aber naja, aber nächstes Jahr machen wir wieder normale Ferien, damit wir uns auch alle dann auf diese wundersame Weltmeisterschaft, diese hochnachhaltige Weltmeisterschaft in Nordamerika und Mexiko konzentrieren können. Aber wir haben heute Besuch und da kommen wir jetzt mal lieber zu. Wir freuen uns sehr. Wir haben Taja Vester zu Besuch. Und zwar Taja Vester zu Besuch. So, Dr. Taja Vester. Ich habe gelesen, Kriminologin mit Fußballherz. Taja, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich fasse mal eben kurz zusammen, was ich über dich gefunden habe, aber ich glaube, du musst das unbedingt noch ergänzen. Hier steht, beruflich befasst sie sich als akademische Mitarbeiterin am Institut für Kriminologie der Universität Tübingen mit Fußball, allerdings nicht mit dem Spiel auf dem Rasen, sondern mit dem Verhalten der Fans auf den Rängen. Dann hast du ein Buch oder einen Bericht geschrieben mit dem ehemaligen Schatzmeister des DFB, Stefan Osnabrücke, zusammen zu Diskriminierungen im deutschen Amateurfußball. Da steht der wunderbare Satz drin, es steht außer Frage, dass Diskriminierungen im Fußball keine Seltenheit sind. Was für eine Erkenntnis. Und du bist Mitglied in der DFB-Expertinnengruppe Fairplay gegen Gewalt und Diskriminierung, Mitglied in der DFB-Projektgruppe gegen Gewalt gegen Schiedsrichterinnen und Mitglied der Kommission Fairness und Toleranz gegen Gewalt des Württembergischen Fußballverbandes. Aber ich glaube, das Beste ist, du stellst dich noch mal selbst kurz vor, denn ich habe bestimmt ganz, ganz viel vergessen, denn es gibt so viel über dich zu lesen. Vielleicht sagst du noch mal selbst zu dir kurz was.
Ja, also ich bin im Hauptberuf tätig in Forschung und Lehre an der Uni. Aber ich beschäftige mich in diesem Rahmen tatsächlich fast ausschließlich mit, ja nicht nur mit Fußball, auch mit anderen Sportarten, aber der Fokus ist klar, beim Fußball und eben auch beim Amateurfußball. Du hast eingangs irgendwas vorgelesen mit auf den Rängen, aber der Fokus oder auch da, wo ich angefangen habe, war ganz klar auch auf dem Platz. Also ich beschäftige mich sehr viel damit, was passiert auf dem Platz, vielleicht auch abseits des Platzes, weil mich genauso interessiert, was passiert in der Kabine oder was passiert in Vereinsheimen, also alles rund um Themenfeld Sport, wie Menschen in diesem Rahmen miteinander umgehen. Und für manche, also ich werde manchmal in der Kriminologie auch so ein bisschen, wenn ich sagen, belächelt, aber es ist so ein bisschen so, aus deren Warte so ein Nischenthema. Ja, ach, jetzt forscht sie wieder zu ihren Schiedsrichtern oder noch viel spezieller zu Schiedsrichterinnen. Das sind sowieso nur super wenig. Aber ich finde, gerade bei diesen Themen kann man so viel ablesen, gesamtgesellschaftlich, und so viel daraus lernen und gar nicht, also viele sehen gar immer noch nicht die große Bedeutung des Sports oder des Breitensports, was komplett absurd ist, wenn man sich einmal anguckt, wie viele Menschen da organisiert sind, ja, und wie viel Positives man da rausziehen könnte oder auch was wir bewirken könnten, wenn wir negative Dinge daraus entfernen könnten, dass das ein ganz, ganz grundlegendes gesellschaftliches Thema ist, mit dem wir uns da beschäftigen.
Ja, das ist ja genau Michis Thema.
Ne, ja, total. Mir geht da gerade wieder das Herz auf, ehrlich gesagt. Also wenn ich allein die ersten Worte höre, die Bedeutung des Breitensports, einfach mal verstehen, wie viele Leute das wirklich sind, was da passiert und welche Hebel wir hätten, wenn wir es könnten, wenn wir es dürften und wenn wir die Strukturen dafür bekämen, das ist unglaublich eigentlich. Und dass diese Chance nicht erkannt wird, da kriege ich jedes Mal einen Anfall, ehrlich gesagt, also weil ich es einfach nicht verstehe. Ich kann es nicht verstehen. Und ich habe gestern mit dem Gerd mal drüber nochmal gesprochen, kurz so, was jetzt eigentlich die Frau Schenderlein macht da in Berlin. Die ist ja für Ehrenamt und für Sport zuständig als Staatsministerin. Ich habe von der bisher überhaupt noch nichts wahrgenommen. Und das ist halt schon so für mich ein klares Zeichen dafür. Ich habe da wirklich ein bisschen Hoffnung drin gehabt, dass die große Politik endlich mal das versteht. Auch, ich meine, die Kleinen, die Kommunalpolitiker, glaube ich, die haben das schon ein bisschen vor Augen. Die sind ja auch oft dann in dem Umfeld unterwegs irgendwie. Aber so die große Politik, die checkt es einfach nicht. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, völlig deprimierend.
Naja. Kommt die Politik auf dich zu, Taja?
Manchmal, aber meistens auch erst dann, oder nee, eigentlich nur dann, wenn die Kacke schon am Dampfen ist. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, auch generell in dem Themenfeld, also ich kann mich auch jetzt schon wieder darauf einstellen, im Spätherbst wird das Telefon klingeln, da wird es wieder massiv Medienanfragen geben, weil es gibt leider bestimmte Wellenbewegungen. Wir wissen einfach, wir haben einen Peak an Gewalt im Amateurfußball im Spätherbst, ja, und dann klingelt das Telefon und dann möchte, und es ist auch gut und sinnvoll, wenn man dann das dann medial einordnet, so ein Vorfall, und auch was drumherum erklären kann, aber auch diese Einladung, die gibt es meistens dann, wenn es wieder irgendwo einen schweren Vorfall gab, ja, und man da auf einmal sind alle empört und man hat das Gefühl, da muss man doch mal was machen. Ja, definitiv muss man auch, deshalb sage ich bei solchen Dingen auch grundsätzlich immer zu. Also ich war, muss gerade überlegen, Februar 2024 war ich eingeladen im Bundestag beim Sportausschuss, habe da als Sachverständige berichtet über, was weiß man denn überhaupt zu Gewaltvorfällen im Amateurfußball, was sind die Probleme, wo wären mögliche Hebel, habe da auch eine Stellungnahme dazu geschrieben, und da hatte ich schon das Gefühl, dass die gut vorbereitet waren. Das wurde auch gelesen, was ich abgegeben habe, so knapp 20 Seiten. Und da wurden auch sehr kluge Rückfragen gestellt. Was dann aber immer noch fehlt, ist sozusagen die wirkliche Umsetzung. Wir haben das Problem erkannt. Wir sprechen immer und immer wieder drüber, über die Probleme. Aber zum einen zu häufig dann schon zu spät. Dann ist schon wieder was vorgefallen. Und das ist eben immer nur so negativ anlassbezogen, aber den Anlass oder den Bedarf, sich drum zu kümmern, gibt es das ganze Jahr über. Ja, und lasst uns das doch mal angehen, wenn noch nichts passiert ist. Lasst uns doch viel mehr präventiv arbeiten und lasst uns das Wissen, das wir haben, doch einfach nutzen. Warum muss man immer und immer wieder dieselben Fehler begehen? Und das ist auch was ich jetzt so gelernt habe im Umgang mit, ja, auch Verbänden, und was mir da auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Kommunikation und Sicherung von Wissen, weil da kommen dann, und es ist ja auch nicht so, dass nichts passiert, da kommen hier und da sehr kluge Runden auch zusammen, und dann überlegt man sich Maßnahmen, aber dann ist davon abhängig, ob dann Menschen drin sitzen, die schon länger dabei sind. Und mir ging es selber auch schon mal so. Da haben wir uns über irgendwas Gedanken gemacht. Da ging es um Auflagen, ein Sportgerichtsverfahren oder bei Urteilen. Da wurde vor 20 Jahren schon mal was sehr, sehr Kluges erarbeitet, was aber nie zum Einsatz kam. Mhm. Ja, da haben sich Leute schon mal den Kopf drüber zerbrochen, sind zum Ergebnis gekommen, hey, das wäre doch cool, wenn wir uns ein bisschen was Kreativeres überlegen, als jemanden einfach nur passiv wegzusperren oder eine Geldstrafe zu verhängen. Aber dieses Wissen geht verloren. Oder man muss immer wieder neu anfangen und da geht dann halt einfach ganz wertvolle Zeit auch einfach verloren. Und das müsste nicht sein, wenn man diese Themen besser auf dem Schirm hat. Und gerade bei, wenn es jetzt darum geht, um Gewaltprävention, Fairness, Vielfalt, ist die große Schwierigkeit, dass das so ein Querschnittsthema ist, dass das alle Bereiche durchzieht. Ja, das heißt, man kann es nicht isolieren, wie es jetzt ja auch teilweise passiert ist, mit wir machen hier eine Abteilung gesellschaftliche Verantwortung, weil das immer den Spielbetrieb betrifft. Es betrifft immer die Schiris, es betrifft immer genauso den Mädchen- und Frauenfußball wie den Herrenspielbetrieb und so weiter und so fort. Aber es fühlt sich irgendwie niemand so ganz zentral dafür zuständig, um das dann auch bis ins Letzte zu verfolgen und sich darum zu kümmern, dass dann auch wirklich was umgesetzt wird, weil ansonsten immer das Argument ist, naja, wir wollen doch hier ja nur Fußball spielen, wir machen ja hier Spielbetrieb, das A und O, ja, aber dass das eigentlich ja der Spiel, was ist denn der Spielbetrieb?
Aber kann ich nochmal?
Spielbetrieb ist ein Spiel mit Regeln und daran sollten wir uns halten, uns alle drin wohlfühlen.
Aber wenn ich nochmal einhaken wollte, ich wollte eigentlich einsteigen mit, du freust dich sicher auf die neue Saison, vorbei mit der Ruhe, endlich wieder Action. Aber jetzt hast du uns ja erzählt, dass du erstmal in Urlaub fährst. Das heißt, du musst dich jetzt stärken und entschleunigen für die Zeit im Spätherbst. Du hast gerade gesagt, warum im Spätherbst? Ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, also wenn es ein bisschen rund geht, dann doch eher in der Phase, wo es um Auf- und Abstieg geht. Spätherbst wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Ja, also das war auch meine ursprüngliche Vermutung, oder ich würde mal sagen, was man so aus dem Alltagsgefühl oder Wissen raus denkt, ja, hinten raus geht es heiß her, wenn Dinge entschieden werden, Wettbewerbe. Das ist auch so, aber wir haben ganz klar so eine Wellenbewegung. Ja, also wir starten immer noch relativ gemächlich, aber der absolute Peak ist tatsächlich im Spätherbst, dann geht es wieder runter. Anfang Rückrunde ist auch wieder ruhiger und dann geht es hinten wieder los. Dieses Muster habe ich vor einiger Zeit mal in den Daten erkannt und dann gesehen, es ist wiederkehrend. Ja, also es ist tatsächlich ein Muster, das wir Saison für Saison sehen. Und wenn es jetzt darum geht, wie kann man das erklären, es ist nicht so eindeutig, sonst wäre einem das vielleicht auch schon früher aufgefallen. Und es zieht sich ja schon auch über mehrere Wochen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, dass es da ja auch Parallelen gibt zum Profifußball und das ist die Zeit, im Spätherbst werden die ersten Trainer entlassen. Das gilt heute nicht mehr. Wir haben jetzt frisch gelernt, das geht auch nach Spieltag 2. Aber trotzdem hat es damit zu tun, sicherlich mit enttäuschten Erwartungshaltungen. Ja, also ich kann mir am Anfang die ersten Spiele, wenn es da noch nicht läuft, das kann ich mir noch schön reden. Es ist noch nichts verloren, ist vielleicht ein holpriger Start, aber im Spätherbst manifestiert sich dann der Tabellenplatz. Dann wird schon klar, wo überwintert man denn jetzt? Also entweder hängt man im Abstiegsplatz oder generell, es ist einfach nicht das, was man sich vielleicht erwartet hat, dann ist man enttäuscht. Dann spielen andere Faktoren sicherlich auch mit rein. Das Wetter, ja, Wenn ich gefoult werde und im Matsch lande, dann bin ich da vielleicht schon echt angepisst und revanchiere mich auch eher. Ja? Und daraus kann dann irgendwie ein Konflikt entstehen. Oder aber vielleicht schlägt es auch manchen aufs Gemüt, wenn es einfach dunkel ist. Also das ist gar nicht so eindeutig und es ist auch nicht so, dass das jetzt ja komplett alleine erklärt, warum es gewalttätiges Handeln oder Konflikte gibt, weil die sehen wir ja trotzdem auch bei schönstem Wetter, die sehen wir ja auch schon teilweise am ersten Spieltag, aber es sind einfach Faktoren, die damit einzahlen. Und es ist aber nicht so einfach, dass wir jetzt sagen können, daran liegt's, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten wir ja schon vielleicht auch den Schlüssel gefunden, wie wir das dann abstellen könnten. Mhm. Und so weit sind wir da noch nicht. Aber das wird auch immer mehr kommen, dass man sich genauer anguckt, was sind denn vielleicht auch für Rahmenbedingungen. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es gibt, wo das genau war, ich glaube, es gibt eine Studie aus Australien, die nämlich mal genau sich angeguckt haben, eher in die Richtung, was macht denn Hitze mit Menschen? Mhm. Ja, und dass Menschen bei Hitze sehr viel gewalttätiger auf Sportplätzen sind als bei gemäßigten Temperaturen. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen als Fußball, wenn wir in Richtung Zukunft gucken, dass wir nicht nur gucken, dass wir nicht von unten von jetzt einem Kunstrasenplatz gegrillt werden, sondern was macht es auch drumherum mit den Menschen? Ja, ja. Und ob es nicht eine Gewaltprävention sein könnte, entweder morgens oder am Abend zu spielen. Aber dass man das eben auch mit auf dem Schirm hat und sich mal, und das ist vielleicht auch ganz entscheidend, bestimmte Dinge anschaut von außen. Und ich habe häufig den Eindruck, dass im Fußball in den Strukturen, dass man da gar nicht zurücktreten kann und mal von außen drauf guckt, was passiert da eigentlich und was läuft da eigentlich schief, weil man so in der, gar nicht negativ gemeint, aber in der eigenen Suppe irgendwie schwimmt und sieht dann vielleicht noch das nebendran, aber gar nicht mehr das große Ganze.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Ich merke, dass seitdem ich offiziell Rentner bin, bin ich doch ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Zeit, bin ich ein bisschen gelassener, schreibe andauernd irgendwelche Dinge auf über Amateurfußball und das hilft durchaus, mal ein bisschen zurückzutreten. Wir können Michi mal fragen, warum das im Herbst so ist. Ich meine, der ist Innenverteidiger gewesen früher. Nein, aber ich fand nochmal interessant deine Frage oder deine Anmerkung zu den Verbänden. Das ist ja auch unser Thema. Michi und ich möchten ja gerne Vizepräsidenten beim DFB werden, was ein nicht ganz leichtes Unterfangen ist, wie wir jetzt feststellen. Aber wir würden ja genau an solchen Sachen unter anderem ansetzen wollen. Natürlich auch Infrastruktur und Mädchenfußballbedingungen und so weiter und so fort. Aber wir haben ja auch den Eindruck, dass eigentlich viel zu wenig über den Alltag geredet wird. Oder Michi, also wir hätten auch eine ganze Menge Dinge im Kopf, glaube ich, wo wir glauben, dass die unter Präventionsarbeit leisten könnten. Zum Beispiel einfach bessere Bedingungen.
Ja gut, es ist einmal grundsätzlich ist es ja unser Thema, dass wir uns als Vertreter der Basis verstehen, weil wir einfach dort unterwegs sind und einfach die Dinge, glaube ich, ein bisschen klarer sehen, als man eben von oben. Also die Taya hat ja gerade gesagt, eben, dass man das große Ganze sieht, da muss man mal zurücktreten. Aber wenn man halt zu weit weg steht vom großen Ganzen, dann erkennt man quasi die Details unten nicht mehr. Und das, glaube ich, ist das große Thema in den Verbänden. Dort werden Details nicht mehr erkannt, sondern nur noch große ganze Dinge, also ganz große Dinge. Und deswegen ist das halt alles auch so ineffizient. Grundsätzlich, also ich sage mal im Herbst, ich kann das jetzt so, kann mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr daran erinnern, ob ich im Herbst aggressiver war als im, aber ich war ja auch ein Innenverteidiger, der sein ganzes Leben ohne rote Karte auskam, also weil ich immer gutes Verhältnis zu Schiedsrichtern aufgebaut habe. Insofern war das, glaube ich, bin ich da jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber was ich jetzt zu Taya noch sagen wollte, also es ist ja wirklich ein bisschen schwierig auch, weil also wir haben ja die Vision oder die Idee, mit Sport, mit Fußball beispielsweise, in der Breite die Gesellschaft ein bisschen positiv zu beeinflussen. Aber das Ganze ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen Henne-Ei-Thema, weil wir haben natürlich die gesamten Fehlentwicklungen, die in der Gesellschaft passieren, auf dem Fußballplatz dann auch. Und das ist jetzt so, ist die Frage, wo geht man es an? Jetzt können wir natürlich die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, jetzt macht es erstmal die Gesellschaft gesund und dann haben wir wieder einen ordentlichen Fußball. Aber ich glaube schon, dass das der Punkt ist, dass wir in der Breite, in der wir unterwegs sind, tatsächlich auch diesen Hebel haben. Und so selbstbewusst sein sollten und zu sagen, okay, wir können mit dem Thema tatsächlich die Gesellschaft ändern. Verändern, zum Positiven hin verändern, und ich habe auch das schon auch ein bisschen das Gefühl, dass das auch passiert, ehrlich gesagt.
Hast du den Eindruck, dass es jetzt ruppiger wird, weil der Zusammenhalt in der Gesellschaft ja doch eher rückläufig ist? Ich finde, ein großes Thema ist ja auch das Thema Ehrenamt. Auch das ist rückläufig im Sport, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen. Und wo ich auch immer denke, viele, gerade im Jugendfußball, viele Trainer und Trainerinnen, junge Leute meistens, sind auch nicht gut vorbereitet. Kann man dazu was sagen oder hat sich das eigentlich gar nicht groß geändert?
Also ich bekomme ja oft die Frage gestellt, zu wie hat sich auch gerade Gewalt entwickelt oder wie entwickelt sich jetzt die Förderung von Mädchen, Frauen, insbesondere im Schiedsrichterwesen und so weiter und so fort. Und wenn man da so eine Bilanz ziehen soll, ist das gar nicht so einfach, weil ich verschiedene Dinge wahrnehme. Auf der einen Seite sind wir so weit wie noch nie. Es gibt teilweise sehr positive Entwicklungen. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr negative Entwicklungen, ja. Und man so ein bisschen auch, wir kommen da einen Schritt vorwärts, was dann aber vielleicht auch Menschen auf den Plan ruft, die das anders sehen und die eben nicht wollen, dass man da vorwärts kommt. Und dann gibt es so eine Gegenbewegung. Und wir haben in dem Bereich auch immer noch das große Problem, und da sind wir selber auch gefangen, selbst wenn man noch so reflektiert ist, der Wahrnehmung, der subjektiven Wahrnehmung und der so die objektive Wahrnehmung, und dann wird es dann ganz schnell philosophisch, was ist denn jetzt eigentlich wahr? Wir haben immer das Problem auch der Sensibilisierung, weil wir jetzt uns vielleicht auch Dingen mehr bewusst sind, die problematisieren, uns das angucken, was vielleicht vor 20, 30 Jahren noch vollkommen in Ordnung war und toleriert war. Jetzt gucken wir hin, stellen da was fest, haben aber dadurch das Gefühl, es ist ganz arg schlimm. Ja? So. Oder aber, was man auch, was wirklich nicht einfach ist, für Verbände dafür zu werben, dass sie hingucken und auch bei jetzt irgendwelchen Problemstellungen und das jetzt nicht kleinreden oder schönreden, weil es vielleicht einfacher ist, sondern dass man sich wirklich damit befasst, weil nur dann kann ich dagegen vorgehen und das bekämpfen. Und wir haben, und da ist auch die Parallele zur Kriminologie im Allgemeinen, wenn wir uns Hell- und Dunkelfeld anschauen, dass das vielen nicht bewusst ist. Wir haben sehr viele unschöne Dinge, die auch im Fußball stattfinden. Wenn ich mich denen widme, wenn ich eine Taschenlampe nehme und dahin leuchte, also ich kann entweder eine Taschenlampe nehmen oder ich nehme einen Flutlichtstrahler, je größer das Licht, desto mehr Negatives finde ich. So, dann ist mein Problem aber auch größer. Das ist die Frage. Was wähle ich denn für ein Instrument, um das anzugucken? Aber wenn ich nicht jede Ecke ausleuchte, kann ich ja auch nicht dagegen vorgehen. So. Und wir haben als ein Beispiel, wir beim WFV können jetzt, also beim Württembergischen Fußballverband, wir wissen jetzt schon, was haben wir für Zahlen für 2024, 2025. Bei uns sind vor allem basierend auf Sportgerichtsverfahren, also nicht nur haben wir deutlich höhere Zahlen, was die Diskriminierung betrifft. Sehr viel höher. So, jetzt könnte man, und jetzt ist es sehr wichtig, drumherum Bescheid zu wissen und um interpretieren zu können, was passiert denn da. Jetzt könnte man, wenn man die nackten Zahlen sieht, sagen, um Gottes Willen, die Diskriminierung nimmt zu, es wird alles immer schlimmer. Wenn man aber zeitgleich weiß, dass die Schiris massiv geschult wurden, um Diskriminierung zu erkennen und Diskriminierung von einer Beleidigung unterscheiden zu können, jetzt melden die einfach sehr viel mehr. Ja? So, dann steigen die Zahlen. Und das ist gut, das ist positiv. Aber das zu verklickern, dass jetzt eine massive Steigerung der Diskriminierungsvorfälle eigentlich ein positives Zeichen ist, das übersteigt den Horizont von ganz vielen, weil einfach alles nur noch schnell, ich muss das, und dann kriege ich auch von MedienvertreterInnen immer wieder rückgemeldet, ja, aber das ist, kann man so nicht kommunizieren. Ich muss das in einer Überschrift zusammenfassen können. Ja? Und dann werden Informationen eben sehr stark reduziert, aber es hilft eben nicht, um das Problem bekämpfen zu können.
Ja, ich kann das bestätigen. Also wir hatten auch vor einigen Monaten einen aktuellen Fall, ganz klare Diskriminierung gegen unsere Physiotherapeutin am Stadtrand von Berlin. Sowas habe ich wirklich seit 30, 40 Jahren nicht mehr erlebt. Wir kommen da mittags hin und da stehen schon 25 Volltrunkene am Spielfeldrand mit zwei Kisten Schultheiß. Und tatsächlich sind daraus 400 € Strafe für den Verein gewesen, was den, glaube ich, empfindlich getroffen hat und womit er garantiert nicht gerechnet hat. Der Schiedsrichter hat das notiert. Gut, wir haben ihn sicherlich auch ein bisschen darauf hingewiesen, aber es wurde dann gehandelt. Und ich sehe das ja auch so. Und ich habe den Eindruck, das ist natürlich subjektiv, vielleicht ist es bei euch anders, Michi, aber ich habe auch den Eindruck, jetzt zumindest die zurückliegende Saison war nicht so dramatisch, was irgendwelche Vorfälle anging. Also hatte ich so den Eindruck, dass es schon schlimmer war. Aber wie gesagt, ist subjektiv. Nur man hat ja so ein Gefühl, steht in der Fußballwoche jetzt wieder Überschrift Schlägerei auf dem Platz oder weiß der Teufel was. Ja. Ja. Also wie war es bei euch, Michi?
Ja, man muss, glaube ich, da schon ein bisschen unterscheiden. Es ist ja immer dieser Einzelfall versus Gesamtsituation. Und also ich kann nur so sagen, also ich komme ja aus einer ganz anderen Zeit noch aktiv als Fußballer und damals war der Alltagsrassismus extrem. Also ich kann es nur so sagen, das sind Worte gefallen, die wären heute, also da würde man sich heute wirklich schämen. Und deswegen glaube ich auch, also dass das, da bin ich voll bei Taya, wenn die Beleuchtung ist jetzt eine andere als früher. Früher hat man da mit dem Zündholz geschaut, heute eben mit dem Flutlichtstrahler und dann schaut das Ganze natürlich ganz anders aus, was ich absolut positiv sehe. Also ich habe schon, also subjektiv zumindest, sind wir wieder bei der Wahrheit, was ist wahr, aber meine subjektive Wahrheit ist die, dass diese Form, dieser latente Alltagsrassismus, diese latente Diskriminierung wegen Herkunft, Hautfarbe oder sonst was, dass die deutlich weniger geworden ist. Also ich glaube, da ist einfach viel mehr Verständnis da, liegt aber auch in der Normalität, sage ich jetzt mal, weil einfach das Bild oder das gesellschaftliche Bild einfach ganz anders ist als nur vor 20 Jahren. Also ich glaube schon, dass wir uns da gerade in so Ballungsräumen anders entwickeln. Anders ist es sicherlich irgendwo am Land, wo eben bestimmte Hautfarben oder so immer noch die Ausnahme sind und dann natürlich anders drauf reagiert wird. Also und vielleicht ist da auch, hat ja auch immer was mit Bildung zu tun, muss man jetzt auch sagen, und das spielt ja auch immer ein bisschen rein. Und deswegen ist gerade, glaube ich, so in strukturschwachen Gebieten halt eher ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Aber da gibt es sicherlich auch Zahlen, oder Taya?
Wir haben immer zwischendrin eine kleine Rubrik, das ist die Blutgrätsche der Woche. Die fällt diese Woche einfach mal aus, weil es gibt so viel Blödheiten, gerade im Profifußball, also Trainerentlassung am zweiten Spieltag, Transferfenster irgendwie in irgendwelchen Ländern bis zur Unendlichkeit geöffnete Transfers von 150 Millionen. Wir lassen die ausfallen. Ich finde, das muss man nicht mehr kommentieren. Lass uns auf die vernünftigen Sachen der Welt konzentrieren, auf dem Amateurfußball. Und ich finde dieses Thema, Michi, du bist hoffentlich einverstanden, dann, dass ich das abpfeife. So, Blutgrätsche
abgeschlossen. Also ich hätte sehr viel zu Woltemade zu sagen, aber gut.
Du, also wenn du natürlich etwas hast, was du gerne loswerden möchtest, dann darfst du das auf jeden Fall tun. Ich würde aber gerne nochmal eben dieses Thema nochmal weiterführen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das mit den Diskriminierungen wirklich zurückgeht. Also wenn ich den Sprachgebrauch mir so angucke, gerade bei Jugendlichen, dann stelle ich fest, es gibt eine massiv behindertenfeindliche Alltagssprache, auch auf dem Platz. Ich greife dann immer ein, wenn ich das mitkriege. Die sind jedes Mal irgendwie erstarren zur Salzsäule. Meistens wissen sie gar nicht, wer ich bin. Und trotzdem werden sie scheinbar relativ wenig korrigiert. Also ich halte unsere Trainer schon auch an, das zu tun, aber die kriegen ja auch nicht alles mit. Ich will aber nochmal sagen, dieses ganze Thema Vielfalt, gerade in den Ballungsräumen ist es ja so, dass wir in den Grundschulen und damit auch in den Kinderfußballmannschaften ja inzwischen eine ganz andere Struktur haben. Teilweise haben wir mehr als 50% Kinder mit familiärer Einwanderungsgeschichte. Das müsste sich ja eigentlich positiv auswirken, weil es dann zur Normalität wird. Ich bin aber nicht ganz so sicher.
Also das pauschal zu beantworten ist nicht möglich, weil an manchen Stellen bestimmt, und da ist es durchaus so, da wo es diese Kontakte gibt und diese Offenheit, und man ist es vollkommen normal, dass da viele verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen, und dann nimmt man das als Positives wahr, ja. Aber es ist jetzt eben auch kein Selbstläufer, und dann gibt es da andere Dinge, die dazu führen, dass man sich irgendwie gegenseitig an die Gurgel geht. Und das, auch wenn man sich das anguckt, umgekehrt haben wir bestimmte Konstellationen, die dann auf der großen Weltbühne stattfinden, also Konflikte, Kriege, die werden dann halt auch auf dem Fußballplatz ausgetragen, wenn dann bestimmte Mannschaften gegeneinander antreten. Und dann ist es eben nicht so, dass dann da jetzt so die Vielfalt alleine, ja, die macht es eben noch nicht, sondern man braucht immer einen positiven Rahmen, und man muss auch da wieder drauf achten, dass das Regeln eingehalten werden, und dann aber auch von allen Seiten, und dass man dann nicht sagt, ja, aber die, und die anderen sagen, ja, aber so, und wir sehen ganz viel, auch wenn es darum geht, wann kommt es zu gewalttätigem Verhalten, das kommt nicht aus dem Nichts, das hat immer eine Vorgeschichte, manchmal ist es nur Sekunden, Minuten, aber es gibt immer eine Vorgeschichte, und ganz häufig auch einfach massivste Provokationen, ja, wo man bewusst sich irgendwie jemanden rauspickt und dem dann immer und immer wieder einen Spruch drückt, und dann platzt ihm irgendwann die Hutschnur und dann schlägt er zu und fliegt dann vom Platz. Aber der den Spruch getätigt hat, müsste mindestens genauso gehen.
Ja? Was würdest du denn Michi und mir als Vereinsvorsitzenden raten, so als wichtige Präventionsmaßnahmen?
So, jetzt wirklich Gewalt?
Gewalt, Diskriminierung, ja. Pöbeleien gegen den Schiedsrichter?
Also im Idealfall bespricht man das schon im Vorfeld, wie man miteinander umgeht, wie man im eigenen Team auch miteinander umgeht, auch im Sprachgebrauch, ja, und auch, dass man sich drüber im Klaren ist, ohne die gegnerische Mannschaft und auch ohne den Schiri würde es diesen Sport in der Form so nicht geben. Man braucht die, das sind Gäste, die hat man auch so zu behandeln. Ja? Dass man das schon mal einfach sehr viel positiver rahmt. Wenn es dann aber brenzlige Situationen kommt, dass man das dann, und man kennt ja dann doch auch so seine Pappenheimer, dass man dann da nicht Öl ins Feuer gießt und bestimmte Spieler, also klar, es ist toll, wenn man Spieler irgendwie heiß macht, aber es gibt zum Beispiel auch eine Erkenntnis aus verschiedenen Untersuchungen. Wir haben eine besondere Auffälligkeit innerhalb von Mannschaften bei Gewaltvorfällen bei Einwechselspielern. Ja, so. Es gibt ganz oft das Muster, Einwechselspieler kommt vollkommen übermotiviert rein, der wird vom Trainer, von allen anderen heiß gemacht am Rand oder da lädt sich vielleicht auch schon Adrenalin und alles, weiß ich nicht, was für Hormone, weil der nicht eingreifen kann. Und wenn ich jetzt reinkomme und dann ist vielleicht noch Frust dabei, weil man nicht in der Startelf stand und dann geht der in den ersten Zweikampf, der ist zu hart, dann gibt's die gelbe Karte, dann regt man sich drüber auf, beschimpft noch den Schiri, dann gibt's gelb-rot, Schiri zeigt dann die rote Karte, der Spieler schlägt dem Schiri die Karte aus der Hand. Ja, dann zack, wird er mehrere Wochen gesperrt wegen der Tätigkeit. So. Das müsste nicht sein, wenn der vielleicht vorher nochmal tief durchgeatmet hätte, vielleicht nochmal zweimal auf und ab gelaufen wäre und nicht so hochgepusht wird. Ja,
ja, deswegen war ja auch diese Zeitstrafe sehr gut, die jetzt zurückgenommen worden ist, um einfach zu sagen, hey, komm mal 5 oder 10 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange die war, 5 oder 10, ist ja auch egal, komm mal ein bisschen runter und dann kannst du wieder reinkommen, dann kann man auch nochmal mit jemandem reden und ich habe...
Aus gewaltpräventiver Sicht ist die Zurücknahme der Zeitstrafe eine Vollkatastrophe.
Ja.
Also muss man einfach so sagen, weil wenn man sich überlegt, auch generell, wann, wie, wo wirken Strafen oder wie kann ich auf Menschen einwirken, ist immer eine schnelle Reaktion sinnvoll, dass man sagt, okay, dieses Verhalten wollen wir nicht und das ist jetzt die Konsequenz. Wenn du dich jetzt nicht zusammenreißen kannst, dann kannst du eben einfach nicht mitspielen, aber für eine begrenzte Zeitspanne. Ja, weil wenn wir jetzt so eine abstrakte Strafe, wie in dem Moment ist dir das egal, wenn du dann vielleicht nach Wochen irgendwann gesperrt wirst oder wenn du dann da für irgendein Verhalten eine Geldstrafe bekommst, sozusagen als disziplinarische Maßnahme, dann zu sagen, du kannst jetzt nicht mitspielen, weil eine gelbe Karte ist in dem Fall zu wenig. Ja, weil ist ja noch nichts passiert. Also klar, du musst jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Und das war, fand ich jetzt nur kurz ausholen, weil ich das auch bei der Kapitänsregel jetzt so schade fand. Die war ja bei der EM ein absoluter Erfolg, aber eben auch, weil eine gelbe Karte bei der EM richtig wehtut. Das tut sie im Amateurfußball nicht. Ja, wir haben immer noch Landesverbände, bei denen haben gelbe Karten einfach keine Konsequenzen. Da kann ich gelbe Karten sammeln, noch und nöcher, da habe ich keine Sperre. So, dann hat es vielleicht in dem Spiel ein bisschen einen Einfluss, weil ich nicht gelb-rot kriegen will, aber es hat eben jetzt nicht die Wirkung wie bei der EM. Und das wurde aber einfach so übertragen. Die Bedürfnisse oder die Bedingungen im Amateurfußball hat man da einfach nicht mitgedacht. Auf der anderen Seite finde ich super, dass es überhaupt gekommen ist und dass man sich endlich mal die Mühe gemacht hat, wir wollen was verändern an der jetzigen Situation und wir wollen es von oben bis unten und wir wollen nicht nur eine isolierte Maßnahme, sondern wir denken an alle. Grundsätzlich super und auch ein krasses Tempo, das der DFB da vorgelegt hat. Es war nur nicht ganz zu Ende gedacht, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach auf die anderen Bedingungen sich Dinge überlegen muss oder aber, dass man jetzt vielleicht das auch längerfristig begleitet und auch nachbessert. Man kann ja sagen, okay, wir wollten damals das Momentum unbedingt nutzen und es war natürlich jetzt nicht so geschickt, dass die Saison schon losgegangen ist und man jetzt nachträglich alle noch irgendwie schulen muss. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mir häufig denke, ja, lasst uns was machen, uns passiert auch was, aber lasst es uns vernünftig begleiten und gucken, funktioniert das denn so? Geht es denn auf? Sind unsere Maßnahmen denn wirksam? Erreichen wir damit das, was wir wollten, nämlich die Förderung von einem besseren Miteinander? Oder begnügen wir uns damit, dass wir sagen, wir haben doch was gemacht, ja? Wir haben doch jetzt eine Maßnahme. Müssen uns schon mal auch angucken, ob die Maßnahme, denn, und wenn sie in der Theorie noch so gut ist und vielversprechend, ob sie sich denn dann auch in der Praxis bewährt.
Ja, ich glaube, also es gibt ja wahrscheinlich auch Unterschiede bei den einzelnen Verbänden. Also es gab ja jetzt auf der Pokal, DFB-Pokalbühne, die rassistischen Vorfälle in Leipzig und in Potsdam und wahrscheinlich noch woanders. Und wenn dann natürlich die Reaktion eines DFB-Vizepräsidenten ist, er war ja selbst im Stadion und er habe keine fremdenfeindlichen Äußerungen vernommen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann fühle ich mich von dem nicht vertreten. Also das Wort Fremdenfeindlichkeit ist an sich schon eine Schande, finde ich. Und dass dann aber weder offiziell vom DFB eingegriffen wird und mal klargestellt wird, dass solche Dinge dort nicht hingehören, finde ich einfach, das ist, da braucht es ein Zeichen, auch in den gesamten Fußball rein, auch in den Amateurfußball. Leider haben die Medien diese komplette Verfehlung auch nicht großartig aufgenommen. Sie haben so ein bisschen suffisant darüber berichtet und ich glaube, in Bayern seid ihr da tatsächlich teilweise weiter, habe ich manchmal den Eindruck. Irgendwie, wenn ich so von eurem Verband sehe, Michi, da habe ich immer den Eindruck, die sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ist jetzt ein Flächenland, wir sind ein Stadtstaat, ist sicherlich nicht ganz vergleichbar, aber der Präsident, über den ich gerade geredet habe, kommt aus einem Landesverband, auch aus einem Flächenland. Und ich finde, es braucht einfach auch Vorbilder in den Verbänden, die unmissverständlich erklären, dass gewisse Dinge nicht gehen, dass gewisse Verhaltensregeln schlicht und ergreifend tabu sind. Und ich glaube tatsächlich auch, das sagt ja zum Beispiel auch Younes Kamil, der ja auch ab und zu für die Hartplatzhelden schreibt, es braucht einfach auch verschiedene Menschen in den Gremien, sonst kann das, glaube ich, nicht funktionieren. Jetzt sind Michi und ich nicht verdächtig, die Gremien sonderlich vielfältig zu machen, aber wir könnten daran arbeiten. Oder, Michi?
Ja, klar. Also ich sage mal, die Vielfalt in den Verbänden, die ist ja tatsächlich in der Regel überschaubar. Also da ist sicherlich viel Potenzial. Also wir sehen ja oft ich sag mal, sehr, sehr wenige Frauen beispielsweise in den Präsidien. Oder, also das ist einfach so ein bisschen schwierig. Also ich sehe das auch so, also wie wollen die Leute also dann Regeln für alle schaffen, wenn es eben nur bestimmte Perspektive haben. Das geht ja gar nicht. Naja, aber nochmal vorher zu dem Thema Rassismus und so, also zu den Vorfällen. Ich weiß nicht, ob wir da in Bayern wesentlich anders aufgestellt sind, aber ich bin mir sicher, dass unser Präsidium da ganz anders reagiert hätte. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Liegt aber vielleicht, vielleicht jetzt auch an der Konstellation, wie es halt gerade im Präsidium in Bayern ist. Also das ist, glaube ich, einmal, da sind wir wieder von Personen abhängig und das können wir so eigentlich gar nicht beeinflussen. Also ich habe das auch mitbekommen, wie das gelaufen ist und was der DFB-Vertreter dort sozusagen zum Besten gegeben hat, das war natürlich dünn. Und da würde ich mir natürlich auch einen Aufschrei eigentlich erwarten, aber vielleicht sind wir im Moment auch schon ein bisschen abgestumpft. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, man sieht es ja immer so, diese Wellen, es gab mal die Klimabewegung, da waren dann sehr, sehr viele Leute, Fridays for Future, waren dann sensibilisiert fürs Klima. Das Klima ist jetzt, das Thema ist kein anderes und wie die Taya vorher schon gesagt hat, wir werden noch ganz andere Themen haben in Zukunft, was Hitze betrifft, was Dürre betrifft, was schwerste Regenfälle betrifft oder sonst was. Also wir werden uns mit solchen Dingen auseinandersetzen auch. Und im Moment ist es so, wie wenn das Thema weg wäre. Und genauso ist es ja eben auch jetzt mit dem Thema Rechtsruck oder mit Demokratiethemen. Die waren ja auch mal vor 2-3 Jahren sehr groß. Im Moment wird das alles so ein bisschen so, ja, wird schon irgendwie, ich glaube, die meisten denken sich, ja, wird schon irgendwie von selber gehen. Es geht aber nicht weg und da wäre natürlich der DFB, glaube ich, schon gut beraten, sich da weiterhin dahinter zu setzen und diese Themen wirklich massiv nach vorn zu treiben und auch immer wieder Stellung zu beziehen. Immer wieder. Bei jedem Einzelfall muss da was kommen, und zwar laut, weil es geht einfach nicht, und wir fahren da in eine Richtung, die vielleicht dann am Ende wirklich nicht schön ist.
Ja, ich glaube auch, es reicht nicht, einfach einen Banner aufzuhängen, wir sind gegen Rassismus. Das schadet natürlich nicht, das alleine wird es nicht bringen. Naja, ich will jetzt von dir kein Ranking über die einzelnen Verbände haben, aber es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Du arbeitest ja und sprichst ja vor sehr vielen Verbänden, habe ich gesehen. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben und einfach sagen, was du dir wünschen würdest?
Ja, also grundsätzlich gibt es große Unterschiede, wie Themen da behandelt werden. Man muss aber auch so fair sein und sich angucken, was sind das für Ausgangsbedingungen. Ja, also es gibt natürlich Verbände, die haben dann da im Hauptamt gleich mehrere Personen, die diese Themen bearbeiten können. Und bei kleineren Verbänden ist es dann vielleicht eine Halbtagsstelle und dann haben die gleich das komplette Sammelsurium an Themen, was irgendwie so gesellschaftliche Verantwortung, ja, dann müssen die Gewaltprävention machen. Vielfalt gehört ja auch irgendwie dazu, Antidiskriminierung, ach ja, Kinderschutz packen wir auch noch rein, dann müssen die vielleicht auch noch den Feuerlöscher warten.
Nachhaltigkeit,
genau so. Und dann muss man sich fragen, wie kann das denn überhaupt funktionieren mit diesen wenigen Ressourcen? Und dann ist die Frage, wem macht man, also wäre ich die Letzte, die den Personen da persönlich irgendwelche Vorwürfe machen möchte. Aber es ist ja dann halt auch schon so in dem Bereich, gibt man vor, was zu tun? Schreibe ich mir das irgendwie auf die Webseite hier, das ist mein Themenbereich. Ich brauche aber halt auch wirklich Ressourcen, um dann auch Dinge umsetzen zu können. Ja, und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, es gehört zum, und wenn man es so versteht, dass das jetzt nicht einfach noch so eine Zusatzaufgabe ist, sondern zum Kerngeschäft, zu einem, das gehört zum Spielbetrieb, nämlich zu einem menschenfreundlichen, fairen Spielbetrieb. Wenn man das mehr versteht als Kernaufgabe, diese Themen, dann ist da ja auch die Bereitschaft da, sich diesen Problemen, ja, auch diesen gesamtgesellschaftlichen Problemen zu stellen, und die, jetzt sind wir wieder vorne bei dem Punkt, dass der Fußball das ja vielleicht auch könnte, wenn er denn wollte, sich dem zu widmen und dann einen wertvollen Beitrag zu leisten. Und dann hat das schon auch einfach was damit zu tun, ob ich jetzt das Mindset habe, naja, die Gewalt nimmt gesamtgesellschaftlich zu, natürlich tut sie das auch im Fußball. Mhm. Kann ich mich drauf ausruhen, ist ja die Gesellschaft. Aber wer ist die Gesellschaft? Und umgekehrt, möchte nicht der Fußball oder der Sport vielleicht einfach besser sein als der Rest der Gesellschaft und mit einem guten Beispiel vorangehen? Und da hat man schon so den Eindruck, dass manche da aktiver und andere passiver sind und sich vielleicht auch selbst immer noch nicht darüber bewusst sind, was für Möglichkeiten sie überhaupt hätten. Und ich bin immer an dem Punkt, ja, solange wir es noch nicht probiert haben, können wir es auch nicht wissen. Und dass man da auch ein bisschen mehr Mut hat und einfach mal Dinge ausprobiert. Also wir hatten zum Beispiel, als beim WV das Stoppkonzept entwickelt wurde, hatten wir damals zwei in der Rückrunde, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich nichts Falsches erzähle, in der Rückrunde 22/23, hatten wir zwei Pilotbezirke, das erprobt wurde. Und dann hat es schon angefangen, dass schon währenddessen die Bezirke drumherum gefragt haben, warum haben wir das nicht und dürften wir das dann auch anwenden? Und wir haben dann auch gesagt, okay, wir begleiten das und gucken, ob das so funktioniert, ob man das dann, und wollten auch noch länger abwarten, ob sich das bewährt, und haben dann festgestellt, also wir sehen da gerade nur positive Effekte. Und zumindest, was wir auch ausschließen wollten, keine negativen Effekte. Was spricht denn jetzt dagegen, das vielleicht auch schnell verbandsweit auszurollen? Und dann hat es geklappt, obwohl der Pilot, und man eigentlich hätte sagen müssen, okay, oder der Plan ein anderer war, haben wir das, hat, und da auch das Präsidium, und da haben alle mitgezogen und auch die Sportgerichtsbarkeit, dass man gesagt hat, okay, Was haben wir zu verlieren? Mit dem jetzigen Zustand sind wir nicht zufrieden. Lasst es uns ausprobieren. Wir machen das, wir rollen das jetzt verbandsweit aus, und zwar direkt zur nächsten Saison, obwohl da nur wenige Wochen Zeit zwischen waren. Und das war dann auch ein Aufwand, da dann alle entsprechend zu schulen und mitzunehmen. Aber die haben damals bewiesen, es geht. Wenn ich das möchte, kann ich das schaffen. Ja,
ja, aber das ist, eben dieses, das ist natürlich ein Thema, was Michi und ich auch oft besprechen. Diese ganzen Schulungen, jetzt kommt das ganze Thema Kinderschutz, dann gibt es zig andere Sachen, dass viele Vereine und Vereinsfunktionäre auch das Gefühl der Überforderung haben. Vielleicht gar nicht daran denken, dass wenn die Schulungen vollzogen sind, das Leben hinterher ja besser wird.
Ja.
Was ich mich hier auch schon immer mal fragen wollte, jetzt sind wir in der Nachspielzeit, aber wir nutzen die jetzt trotzdem. Michi ist ja jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, auf einer halben Stelle hauptamtlich im Verein. Wirkt sich das eigentlich positiv aus, dadurch, dass du da bist? Weil wir haben auch Hauptamt bei uns im Verein und ich habe schon den Eindruck, alleine dadurch, dass eine feste Ansprechperson fast immer da ist, hilft das den Leuten unheimlich, weil die Leute haben ja Fragen und wissen eben manchmal auch nicht, wie soll ich damit umgehen und möchten sich austauschen. Kannst du da schon was zu sagen, Michi? Hast du da Erfahrungen schon gesammelt?
Ja, ich schon, aber ob das positiv ist, weiß ich nicht.
Das muss man die anderen fragen.
Da muss man die anderen fragen, genau. Also ich würde sagen, aus meiner Perspektive ja. Also das ist völlig, völlig gut, wenn immer jemand da ist oder wenn häufig jemand da ist, wenn klar ist, dass jemand da ist. Einfach nur, manchmal ist es ja nur wichtig, dass man die Dinge los wird. Also das heißt, dass man los wird was und irgendwie auch eine Reaktion drauf bekommt. Und das funktioniert im direkten Kontakt perfekt. Was ich nur festgestellt habe, ist tatsächlich, dass eben, glaube ich, diese Motivation fürs Ehrenamt der andere ist, wenn jemand da ist, der einen dann direkt anspricht. Also ich habe jetzt da schon ein paar Erfolge verbucht und versuche aber auch, generell aufs Gesamtbild natürlich Einfluss zu nehmen, aber da bin ich ehrlich gesagt die falsche Adresse. Also da müsste man mal fragen, interessiert mich persönlich natürlich auch, weil es ist ja so, man hinterfragt sich ja selber auch, also was macht man da eigentlich, ist es jetzt besser, wird es schlechter oder nervt es eigentlich, wenn da immer einer hockt oder so oder vor Ort ist, aber ich glaube nicht. Also ich, die einzigen, die ich nerv, sind die, die ich sage mal untertags heimlich unseren Fußballplatz nutzen. Weil da sitzt jetzt auf einmal einer, der dann schimpft und das ist halt das, also für die ist es eher schlecht. Aber ansonsten glaube ich, für den Verein ist es glaube ich schon positiv. Ja. Aber ich wäre jetzt dann, wir haben in Bälde, habe ich damals so eine größere Besprechung zum Thema, eben mit dem Restvorstand und oder mit dem weiteren Vorstand und dann kann ich ja berichten, wie es eingeordnet wird.
Auf jeden Fall. Ich überlege mir doch gerade, Taya hat jetzt den Stein der Weisen gefunden und will das dann ja auch loswerden in den Vereinen. Und wenn in den Vereinen niemand sitzt oder wenige Leute nur sitzen oder immer in denselben Vereinen, die das auch wirklich aufnehmen und die dieses Wissen auch wirklich verarbeiten wollen, dann ist ja immer wenig geholfen. Und ich glaube tatsächlich, die Krise des Ehrenamts im Sport ist natürlich auch die Krise der Prävention. Ja, und letztlich, und was du von den Verbänden sagst, ist natürlich so. Die Frage ist trotzdem immer, welche Prioritäten setzen wir? Ja, also in Berlin bauen wir im Jahr 2025 eine Autobahn für 2 Millionen mitten durch die Stadt, die teuerste Milliarden. Der Welt. Milliarden, entschuldige, ja. Und setzen eben, wir könnten ja auch Geld in Sportplätze stecken, dass die Leute ein besseres Umfeld haben. Wir könnten Geld in Prävention stecken, wir könnten Geld in Bildung tatsächlich stecken. Also das ist ja, Politik hat ist ja immer eine Frage von Prioritäten. Ja, also kein Geld ist ja Quatsch. Also das Geld stinkt, das Land stinkt vor Geld, aber das ist ein weitgehendes Thema. Wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit. Ich habe aber natürlich noch eine Frage an dich, Taya. Du warst ja bei der Amateurfußballkonferenz der Hartplatzhelden im Mai und eigentlich sind es zwei Fragen. Also was hat dir gefallen beziehungsweise was hat dir nicht gefallen? Und das Zweite ist, sollen wir diese Konferenz im nächsten Jahr wiederholen?
Also ich glaube, ich habe es damals so der unmittelbare Eindruck direkt danach war, ich glaube, ich habe es zu dir gesagt, Michi, war wie in einem Fiebertraum ein bisschen. Deshalb, weil das so eine krasse Erfahrung war, dass man ganz viele Menschen schon auch gelesen hat. Also ich habe auch viele schon persönlich gekannt, aber ganz viele, die man sonst nur irgendwie, keine Ahnung, entweder auch aus Podcasts oder schriftlich irgendwo schon zu tun hatte, dass die alle in einem Raum waren und zwar total eine super angenehme Atmosphäre und man dachte so, ich bin nicht allein, ja, da sind noch ganz viele andere, die auch so denken in die Richtung. Und die ganze Veranstaltung war wahnsinnig spannend und eine sehr, sehr positive Erfahrung und auch super zum Netzwerken. Bei einzelnen Themen ging es mir so, dass ich mir dachte, da könnte ich was zu sagen. Ah, da hätte ich auch noch eine Anmerkung und musste mich dann auch schon wirklich bewusst zügeln, so auch nicht dann irgendwo anzufangen. Ich glaube, ich hätte zu sehr vielen Workshops auch Co-Referate halten können. Jetzt bin ich aber auch generell halt sehr tief im Thema. Ja, ja. Auch was muss. Oder dann auch, dann dachte ich so, wurde darüber diskutiert an einzelnen Stellen, man bräuchte doch dieses oder jenes. Und dann dachte ich mir so, ja, aber hä, ich könnte dir jetzt 3 Beispiele nennen von Landesverbänden, die das schon machen oder auch, dass der DFB da was in der Schublade zu hat oder auch Maßnahmen. Aber deshalb war das extrem lehrreich, weil da ja sehr viele Menschen waren, die sich auch damit auseinandersetzen, die von vielen Dingen aber nichts wussten. Mhm. Und das war für mich dann super hilfreich, das auch zu sehen, okay, wir müssen, und auch alles, wenn ich jetzt beim DFB oder woanders unterwegs bin, wir müssen das, was wir da machen, um so viel besser kommunizieren.
Ja, das ist das Thema. Wissensmanagement, Erfahrungsmanagement. Und Michi, ich höre schon raus, wir müssen nächstes Jahr wieder ran, oder? Ich glaube,
also ja, ich sag mal, die Notwendigkeit ist riesig, aber da bin ich voll bei Taya. Ich meine, das Thema Kommunikation, also ich meine, das ist ja immer so, es passiert tatsächlich viel, aber keiner weiß es. Und das ist ein Strukturproblem, dann sind wir wieder dabei, dass in den ganzen Vereinen ja niemand die Zeit hat, überhaupt hinzuhören, weil die ja im Tagesgeschäft einfach eh schon überlastet sind. Die kümmern sich um aufgepumpte Bälle, um gemähte Rasenplätze und um Markierungen und um Eckfahnen. Aber halt dann nicht um Präventivmaßnahmen, das passt einfach gar nicht mehr rein. Und man wird ja auch, also die Erfahrung mache ich ja im eigenen Verein auch, es ist nicht so, dass da immer alles super, super klatschen, wenn ich irgendwas sage, sondern da kommt schon auch mal jetzt konzentrieren wir uns mal doch mal wieder auf den Fußball bitte oder so. So Ansage kriege ich dann schon auch manchmal. Also das ist nicht so, wobei ich halt einfach sehe, wo es hakt. Also und das sind genau diese Dinge, wie eben Gewaltprävention oder gerade sexualisierte Gewalt oder halt eine psychische Belastung bei Kindern ist zum Beispiel für mich ein Riesenthema. Also ich habe mal mit so einem Psychologen gesprochen, die Zahlen sind brutal. Also die Zahlen sind brutal, wie sich diese Dinge entwickeln. Also welche Not eigentlich bei vielen Kindern herrscht und das merkt gar keiner. Und dass wir dann Probleme haben, das ist ja klar. Ich meine nur, ich wollte nur sagen, also es sind so viele überlagernde Themen, die wir gar nicht wahrnehmen, weil wir alle so in unserem täglichen Doing sind. Und da bräuchte man natürlich schon, da wäre sehr viel Potenzial zu helfen.
Also ich sage jetzt das, was ich eigentlich die letzten Male immer zum Ende des Podcasts sage. Wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren und wir müssen uns auf jeden Fall nochmal wieder treffen. Taya, ich möchte dir danken, also nochmal für alle Hörer, Taya Fester, Kriminologin und Fußballexpertin, sage ich jetzt einfach mal, weil das Feld ist so breit. Aber ich will dir natürlich noch die Gelegenheit geben, das noch loszuwerden, von dem du jetzt sagst, das hätte ich jetzt so gerne aber noch angebracht. Also eine Minute kriegst du noch.
Eine Minute, also Michi hat mir vorher noch die Frage gestellt, dazu gibt es doch bestimmt Zahlen, oder? So, also bei einem Themenkomplex. Und ganz häufig ist es so, Fußball ist so im Fokus dieser Gesellschaft. Und dann mangelt es aber manchmal an den einfachsten Dingen, wo man sich denkt, wie kann das denn sein? Ja? Und gerade wenn wir uns mit diesen Themenfeldern beschäftigen, ist es eben auch wichtig, eine Bestandsaufnahme zu haben, um zu wissen, woran wollen wir denn überhaupt arbeiten? Und wollen wir uns vielleicht selber auch einfach mal was vornehmen, wo wir uns dann auch messen können, haben wir diese Ziele erreicht, und es einfach ein bisschen strukturierter anzugehen, und dann sind wir auch wieder, da können wir jetzt wirklich noch Stunden drüber sprechen, das dann auch entsprechend zu kommunizieren, das Wissen, das in der Welt ist, dann auch wohin getragen wird, und dass man sich auch wirklich die Mühe macht, an der einen oder anderen Stelle nachzufragen. Weil, also ein Beispiel noch ganz kurz, wenn wir jetzt fragen, was ist irgendwie ein Problem auf dem Sportplatz, kommt ja immer ganz schnell das Thema auf, ja, die Eltern. So, die Eltern sind schlechte Vorbilder. So, und dann schießen sich da alle drauf ein und dann kommt von allen Seiten, ja, ja, genau, die Eltern, die sind das Problem und so. So, aber wer sagt denn den Eltern, wie man sich denn richtig verhält? Genau. Also wer sind denn die Vorbilder für die Eltern, und sagt doch den Eltern, wie man es richtig macht. Wenn die keine Vorgabe bekommen, dann lerne ich eben von meinem Nachbarn. Und wenn der schimpft und es passiert nichts, dann kopiere ich dieses Verhalten. Und auch die Kinder kopieren dieses Verhalten.
Ja, das.
Also so dieses an der eigenen Nase packen. Was tue ich denn selber dafür, dass Eltern sich vernünftig verhalten? Ja, oder egal in welchem Bereich, sich zu überlegen, wie kann ich das denn verbessern? Welchen Anteil habe ich vielleicht auch selber? Da würde ich tatsächlich appellieren, dass das sehr wichtig ist, auch wenn es fast schon wieder eine Binsenweisheit ist.
Das war ja auch Thema im Podcast mit Susanne Amar, der auch in Kürze erscheint. Susanne sagt, ihr müsst euch immer vorstellen, das kommen Eltern in einen Verein, die waren noch nie in einem Sportverein. Die haben selbst keinen Sport getrieben, die Kinder wollen jetzt rein. Und wir haben bei unserer Reihe zum Ehrenamt letztes Jahr beim Schwerpunkt Eltern dann auch rausgefunden, dass die meistgestellte Frage ist, wird bei Regen auch trainiert? Da lachen wir natürlich alle, aber die Frage ist erstmal völlig normal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Taya. Ich glaube tatsächlich, du hast ganz, ganz viele Dinge uns auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Das Thema Kommunikation ist unbestritten ein riesengroßes, auch das Thema Struktur. Was ich glaube, ist tatsächlich auch, wir müssen in die Diskussion gehen, wir müssen in den Diskurs gehen, wir müssen das tun, ohne dass wir gleich uns gegenseitig als Konkurrenz empfinden. Das ist ein bisschen das Problem, was wir teilweise, oder ich rede jetzt mal von mir, was ich teilweise bei den Verbänden sehe, wenn wir Anmerkungen haben und die dann auch in der Vehemenz, wie es uns nun mal gegeben ist, vortragen, wir beleidigen ja niemanden, dann wird das sehr schnell als Kritik oder als wir sind gegen die gewertet. Und ich glaube, davon müssen wir einfach weg, denn die Hartz-IV-Konferenz hat gezeigt, dass wenn da gut 100 Leute zusammenkommen, die unglaublich viel Wissen und Kompetenz mitbringen, dass das dem Amateurfußball einfach nur helfen kann. Deswegen vielen Dank, dass du so lobende Worte gefunden hast. Du bist schon jetzt wieder eingeladen für das nächste Jahr, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wo das stattfindet und ob es wieder der gleiche Termin ist. Wir treffen uns zum Hartplatzheldentreffen in 3 Wochen im schönen Nürnberg. Und wir hören auf jeden Fall voneinander. Michi, was hast du noch zu deiner Verteidigung beizutragen?
Ich habe nur größtes Lob für die Taya, weil erstens mal natürlich inhaltlich wieder überragend. Es freut mich immer sehr, sozusagen mit Taya zu sprechen. Und die andere Seite nochmal großes Lob. Also es ist ein Tag vor dem Urlaub, dass sie sich die Zeit genommen hat. Das ist überragend und ist auch wertschätzend uns gegenüber. Und dafür auch einfach nochmal vielen, vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung. Ich komme sehr gerne wieder. Ich hätte auch gerne noch eine Special-Folge zur Sportgerichtsbarkeit und zur Wirksamkeit von Strafen.
Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also durchaus auch teilweise zur Eignung von Sportrichtern. Könnte ich auch noch irgendwie sowas dazu beitragen. Ich habe jetzt ein ganz profanes Thema. Ich gehe jetzt zur Postbank und versuche, eine Kontovollmacht für meine Kollegin zu erwirken. Das versuchen wir seit über einem Jahr und jetzt gehen wir persönlich da vorbei. Mal gucken.
Toi, toi, toi.
Also, vielen Dank, dass ihr da wart, Taja, Michi, und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Da draußen.
Servus. Macht's gut und schönen Urlaub natürlich.
Dankeschön.
Genau. Ciao.